Ich darf nun unsere nächste Vortragende, Frau Dr. Daniela Angetter-Pfeiffer, sehr herzlich bei uns begrüßen. Sie ist Mitarbeiterin am Austrian Center for Digital Humanities and Cultural Heritage der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Dr. Angetter-Pfeiffer befasst sich bereits seit ihrem Studium mit Medizin, Militär und Naturwissenschaftsgeschichte. Seit kurzem leitet sie hier in der Gesellschaft der Ärzte gemeinsam mit Dr. Hermann Zeitelhofer, den ich auch heute ganz herzlich hier begrüßen darf, die Historikergruppe hier in der Gesellschaft der Ärzte. In ihrer Freizeit ist sie aktive Notfallsanitäterin beim Roten Kreuz. Und eben erst hat sie ein Buch passend zum heutigen Thema publiziert, nämlich Pandemie sei Dank, was Seuchen in Österreich bewirkten. Dieses Buch wurde vom Bildungsministerium bereits zum Wissenschaftsbuch des Jahres nominiert. Darin zeigt sie auf, dass Lockdown, Social Distancing, Quarantäne und Triage bei Weitem nichts Neues sind. Seuchen, so schrecklich sie auch waren und sind, waren immer Initialzündungen für Reformen im österreichischen Gesundheitssystem. Beginnend von Hygienekonzepten für Wien, über den Bau der Wiener Hochquellwasserleitung, den im Übrigen die Gesellschaft der Ärzte sehr unterstützte damals, nämlich um Cholera und Typhus in Wien einzudämmen, bis hin schließlich zur Idee des sozialen Wohnbaus. Das alles waren eigentlich Früchte aus der Pandemiebekämpfung. Auch ihr heutiger Vortrag vom Magister Sanitatis zur MA 15 ist ein Weg durch die Pandemiegeschichte Österreichs. Bitte sehr, Frau Dr. Angetter-Pfeiffer.
Vielen herzlichen Dank für die nette Einwegleitung und vor allem auch für die Kurzvorstellung des Buches. Ja, ich darf Sie jetzt heute ein bisschen in die Institutionengeschichte entführen, aber auch mit den Herausforderungen im praktischen Alltag der Seuchenbekämpfung. Die heutige MA 15 Stadt Wien Gesundheitsdienst gehört zu den wichtigsten kommunalen Einrichtungen und zählt neben Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes die Führung verschiedener medizinischer Stellen zur Beratung, Betreuung und Untersuchung bestimmter Bevölkerungsgruppen zu ihren Schwerpunkten. Es geht also um den Erhalt und die Förderung der Gesundheit der Wienerinnen und Wiener. In Bezug auf Epidemien sind das insbesondere Maßnahmen zur Verhütung, Früherfassung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Gesundheitsvorsorge und Gesundheitserziehung, Impfwesen, Desinfektionsmaßnahmen für Human- und Veterinärmedizin, die Handhabung des Epidemiegesetzes sowie Angelegenheiten des Tuberkulosegesetzes, des Geschlechtskrankengesetzes oder des AIDS-Gesetzes. Weitere Aufgaben, die medizinische Beratung und Betreuung im Bereich der Säuglings-, Kinder- und Jugendfürsorge, der Schulhygiene, Angelegenheiten betreffend Arbeits-, Ernährungs-, Wasser-, Wohn- und Umwelt- oder Sozialhygiene sowie ein staatliches Krisenmanagement sind historisch gesehen ganz eng an die Bekämpfung von Seuchen in Österreich und in Wien geknüpft. Die Vorformen der heutigen MA 15 reichen bis ins Zeitalter der Pest zurück. Als Art gesetzliche Basis galt die erste nachweisbare Infektionsordnung für ein österreichisches Gebiet, quasi der Vorreiter der späteren Epidemiegesetze, das aus dem Jahr 1521 stammt, für Innerösterreich, das umfasste die damaligen Gebiete von Steiermark, Kärnten und Krain. 1534 erfolgte dann die nächste Infektionsordnung für die oberösterreichischen Länder, wo damals auch Tirol und die Herrschaften vor dem Adel und Fern sowie die Vorlande dazu zählten. Dass gesetzliche Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung damals schon dringend nötig waren, zeigt ein Ereignis aus dem Jahre 1535. Damals forderte eine kaiserliche Kommission die medizinische Fakultät in Wien auf, sich Vorkehrungen gegen die Pest zu überlegen. Die Fakultät sah allerdings keinen Handlungsbedarf, denn das würde ihrer Meinung nach die Bevölkerung nur in Angst und Schrecken versetzen und außerdem würde die kalte Jahreszeit dann schon von selbst Abhilfe schaffen. Damit passierte mal 4 Jahre nichts. Im Dezember 1539 informierte die Kommission die medizinische Fakultät, dass im Raum Wien ein Morbus Pestiferus aufgetreten sei und verlangte erneut Gegenmaßnahmen. Die medizinische Fakultät fühlte sich jedoch weiterhin nicht veranlasst, irgendetwas zu tun und wollte abwarten, bis die Krankheit innerhalb der Stadtmauern, also quasi im Bereich des heutigen ersten Bezirks, auftrat. Ende Dezember 1539 platzte, salopp formuliert, der Kommission der Kragen und sie forderte die Fakultät auf, nicht abzuwarten, bis die Pest da sind, sondern rechtzeitig etwas gegen sie zu unternehmen. Und so wurde das Jahr 1540, wenn man so will, zu einem wichtigen Meilenstein in der Bekämpfung der Pest. Damals erließ die medizinische Fakultät zunächst die Schrift, wie man sich zu Zeiten der Pestilenz fürsehen und erhalten möge. Und im selben Jahr wurde die Infektionsordnung in Wien für die niederösterreichischen Länder, wo damals also auch die Gebiete von Niederösterreich und Oberösterreich in heutiger Sichtweise dazugehörten, erlassen. Darin ging es unter anderem um Hygieneanweisungen für Haushalte, die regelmäßige Reinigung der Straßen vor den Wohnungen und Haushalten, die Vieh- und Haustierhaltung, aber auch um Desinfektionsmaßnahmen, wie zum Beispiel das regelmäßige Ausräuchern von Häusern und Wohnungen mittels Wacholderstauden. Ebenfalls 1540 wurde ein Magister Sanitatis als Leiter für Pestangelegenheiten geschaffen, aus dem dann später der Stadtphysikus wurde. Dieser nahm als Sanitätsbeamter praktisch die Aufgaben des heutigen Gesundheitsamtes wahr. Doch sein Job war alles andere als begehrenswert. Als kaiserlicher Beamter verdiente er wenig. Seine Patienten waren alle an der Pest erkrankt. Und eine zusätzliche Privatpraxis, wo er vielleicht mehr Geld verdienen hätte können, war ihm verboten. In der Mitte des 17. Jahrhunderts wurde von der medizinischen Fakultät dann noch eine Instruktion für den Magister Sanitatis erlassen und darin war sogar geregelt, dass er den Kontakt mit gesunden Menschen meiden müsse, so weit, dass er zum Beispiel nur früh morgens in die Kirche gehen dürfe. Die Pestkranken musste er mindestens einmal täglich besuchen, er musste sie behandeln, egal ob sie reich oder mittellos waren und ihnen auch Trost spenden, also so schon ein bisschen in Richtung psychologischer Hilfeleistung. Die Krankheit war damals auch schon anzeigepflichtig. Da viele Ärzte fürchteten, diese Tätigkeit nicht zu überleben, konnte zunächst auch kein Mediziner dafür gefunden werden. Die Fakultät reagierte darauf, dass man das jeweils jüngste Mitglied praktisch dazu verdonnern wollte, den Posten zu übernehmen, doch verständlicherweise weigerten sich die jungen Kollegen. Letztlich ließ sich dann Franz Versalius, also der Bruder des berühmten Anatomen Andreas Versalius, als erster zu dem Magister Sanitatis überreden. Er starb kurz danach. Auch seine Nachfolger ereilte das gleiche bittere Schicksal. Daher ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass der Posten erst fast 200 Jahre später leichter besetzt werden konnte, nämlich als die Pest 1713 in Wien erloschen war und Maria Theresia für ein besseres Gehalt der Magister Sanitatis sorgte. War die Funktion des Magister Sanitatis zunächst ausschließlich auf die Behandlung der Pestkrankheiten und die Bekämpfung der Seuche gebunden, übernahm er ab dem Ende des 18. Jahrhunderts dann auch sanitätspolizeiliche Agenten. Doch gehen wir noch einmal zurück ins 16. Jahrhundert, denn es gab noch eine Reihe von anderen Institutionen, die in der Pandemiebekämpfung und Seuchenbekämpfung wichtig waren. 1597 kam es zur Gründung des Consilium Sanitatis. Da gab es schon so ähnliche Institutionen seit 1585. Das war eine Art Seuchenbehörde, die im Laufe der Zeit bestrebt war, die Autonomie der medizinischen Fakultät auszuschalten und die staatliche Kontrolle über die medizinischen Belange zu erhalten. Das war auch nicht weiter schwierig, denn die medizinische Fakultät versagte bei den seuchenhygienischen Aufgaben, wie schon bereits gehört. Man warf der Fakultät Rückständigkeit vor, die Mitglieder konnten sich nicht vom mittelalterlichen Weltbild trennen, wir haben heute schon noch Humoralpathologie und Säftelehre gehört. Es gab keinen Fortschritt, höchstens Argwohn und Brotneid. Das gipfelte viele Jahre lang in Kompetenzstreitigkeiten zwischen der Fakultät und dem Consilium Sanitatis und führte noch 1713 eben bei der letzten großen Pestepidemie dazu, dass wichtige Maßnahmen gegen die Eindämmung unterlassen wurden. Und sogar Kaiser Karl VI., also Maria Theresias Vater, prangte öffentlich an, dass die wenigste aus euch die Wichtigkeit gegenwärtiger Umstände und vor Augen schwebende Gefahr beherzigen, dem Werk nachdrucksame Hand anlegen, so als ob einige Patente in Sachen vorhin niemals ergangen waren. Ab dem Jahre 1710 gab es dann in Wien auch den öffentlichen Sanitätsdienst, wobei ein Beamter der Arzt für Wien und einer für die Vorstädte verantwortlich war. 1770 wurde das Hauptsanitätsnormarchiv, also ein allgemeingültiges Gesundheitskonzept für die Habsburger Monarchie, geschaffen. Darin waren die Sanitätshofdeputation als Zentralbehörde und die Sanitätskommissionen als oberste Landesbehörde bei den Landesregierungen verankert. Gesundheit und Wohlbefinden des Volkes wurden nun zur Staatssache. Das Hauptsanitätsnormativ sollte für ein Jahrhundert lang den Grundstock der österreichischen Sanitätsgesetzgebung bilden. 1773 wurde dann die Verfügung ergänzt, dass alle Marktschreier, Quacksalber, Afterärzte, herumschweifende Operateure und Zahnbrecher, Theriak- und Arzneicreme und so weiter abzuschaffen sind. Im selben Jahr wurde für jedes Land ein Landesprotomedikus mit dem Titel Sanitätsrat vorgeschrieben. Sein Wirkungsbereich wurde dann 1806 neu definiert und umfasste nun die Überwachung des allgemeinen Gesundheitszustands der Bevölkerung, die Aufsicht über das Sanitätspersonal, die periodische Kontrolle der Apotheken, der Kur- und Heilbäder, die ärztliche Aufsicht über die Spitäler, Humanitäts- und Strafanstalten, Maßnahmen bei Epidemien und Tierseuchen, und darüber hinaus mussten sie auch regelmäßige Sanitätsberichte abliefern. Ende des 18. Jahrhunderts wurden dann zudem Polizeibezirkskrankenanstalten eingeführt und in jedem Polizeibezirk ein Bezirksarzt, ein Bezirkswundarzt und eine Hebamme eingesetzt. Dies war auch zu einem großen Teil der Armenfürsorge geschuldet. In Wien gab es bis zum Jahr 1784 den sogenannten Armenleutdoktor, der zunächst am Rennweg, später im Spanischen Spital und dann in einer Ambulanz im Allgemeinen Krankenhaus mittellose Patienten unentgeltlich behandelte. Für viele dieser Kranken war aber das Aufsuchen dieses Arztes zu beschwerlich und teils gab es auch organisatorische Schwierigkeiten bei der Betreuung, sodass eben diese Polizeibezirksärzte die Aufgabe übernahmen und auch zu Hausbesuchen verpflichtet wurden. Bis zum Jahr 1892 betrieben die Polizeiärzte diesen armenärztlichen Dienst. In der inneren Stadt wurde zusätzlich ein Stadtarmenarzt eingerichtet, der teils auch medizinische Aufgaben, teils aber auch wissenschaftliche Aufgaben zu bewältigen hatte, wie zum Beispiel die Beschreibung seltener Krankheiten oder die Prüfung neuer Heilverfahren. Einen wichtigen Einschnitt bildete aber auch das Jahr 1830. Am 21. Jänner wurde die Normalvorschrift über das bei Epidemien zu beobachtende Verfahren, über die Mittel, denselben vorzubeugen und deren Verbreitung zu verhüten, festgesetzt. Diese stellte zumindest auf dem Papier mal gegenüber den früheren Infektionsverordnungen einen wesentlichen Fortschritt dar und wurde dann auch bei der Bekämpfung der Cholera angewandt. In § 4 wurde das Wesen einer Epidemie folgendermaßen beschrieben. Als Epidemie ist eine Krankheit zu betrachten, wenn in den nämlichen Orten mehrere Personen von derselben Krankheit befallen werden und dieselbe hinach den Charakter einer Volkskrankheit abnimmt. Abhilfe soll geschaffen werden durch die Beseitigung der gesundheitsschädlichen Einflüsse überhaupt, durch eine entsprechende Behandlung einzelner Krankheiten und durch ein geregeltes Verfahren bei dem Ausbruch einer Epidemie. Als Ursache zur Entstehung von Volkskrankheiten nannte man in dieser Vorschrift die sanitätswidrige Bauart der Wohnungen, das zu enge Beisammenwohnen der Menschen in einzelnen Häusern, alles, was die Luft anhaltend feucht und unrein macht, also noch der Miasmentheorie verpflichtet, Mangel und schlechte Qualität der Nahrungsmittel, schädliche Gewohnheiten und ungeregelte Lebensweise. Es kamen aber auch Vorschläge, wie die Situation zu verbessern sei, nämlich durch geräumige, lichte, sonnendurchflutete Wohnungen, die zwei Stuben aufweisen, um im Krankheitsfall den Patienten absondern zu können. Darüber hinaus versuchte man auch ein Hygienebewusstsein zu entwickeln, sowohl die Wohnungen wie den eigenen Körper betreffend. Öffentliche Plätze sollten zu einer gesunden Atmosphäre beitragen, indem man Müll vermeidet, Büsche schneidet, die den Einfall von Sonnenlicht verhindert, oder schädliche Teiche trockenlegt. Diese durchaus modern anmutenden Vorschläge sollten jedoch vor allem, was die Arbeiterklasse betraf, erst rund ein Jahrhundert später bei der Bekämpfung der Tuberkulose Wichtigkeit werden. Der zweite Teil der Normalvorschrift befasst sich dann mit der Behandlung einzelner Krankheiten und möglichen Präventionsmaßnahmen. Ein weiterer mit dem behördlichen Verfahren beim Ausbruch von Epidemien und ein vierter handelt dann von den Kosten, die durch Medikamente, Behandlung, Verpflegung der Kranken, Quarantäneeinrichtungen, Reisekosten von Ärzten und so weiter anfielen. Die rasante Entwicklung Wiens zur Großstadt, sowohl im städtebaulichen Bereich durch die Eingemeindung auch der Vorstädte und die Bevölkerungszunahme, machte dann eine Modernisierung des öffentlichen Sanitätsdienstes notwendig. Dabei waren die Mitglieder der Gesellschaft der Ärzte treibende Kräfte, die in Denkschriften und Eingaben Vorschläge für eine sanitäre Erneuerung der Stadt forderten. Mit einem Gemeinderatsbeschluss von 1864 kam es dann zu einer grundlegenden Neuerung des Stadtphysikus. Dieses wurde nun als wirkliches Amt, das heißt auch mit einem Büro, einem Laboratorium sowie zwei fix angestellten Stadtphysiker installiert. Davon war einer für die medizinischen Untersuchungen und der andere für chemisch-hygienische Belange zuständig. Der Stadtphysikus trug den vielfältigen Zuständigkeiten eben einer bevölkerungsreichen Stadt Rechnung, brachte eine medizinisch-wissenschaftliche Professionalisierung und bewirkte die direkte Einflussnahme auf die sanitären Maßnahmen bei der Gestaltung der Stadterweiterung. Weitere Aufgabengebiete lagen dann vor allem in der Organisation der Seuchenbekämpfung und des Infektionswesens. Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts kamen dann zwei Stadtarmenärzte und Stadtarmenwundärzte dazu, sowie eine Stadthebamme und ein Infektionspersonal. 1870 erfolgte dann mit dem Reichssanitätsgesetz und der damit verbundenen Neuordnung des städtischen Gesundheitswesens ein weiterer wichtiger Schritt. Nun waren die politischen Behörden mit der Durchführung der Sanitätsangelegenheiten beauftragt. Die Stadtphysiker, die bis jetzt eben von der Regierung bezahlt wurden, waren nun dem Magistrat unterstellt, also waren sie fortan städtische Beamte. 1884 erfolgte dann noch einmal eine Reorganisation. Da unterstanden dann dem Stadtphysikus zwei Stellvertreter und die städtischen Ärzte in den Bezirken, also 16 waren das damals an der Zahl. 1895 erfolgte die Einführung des Titels Oberstadtphysikus und im Jahre 1902 wurde mit der Geschäftseinteilung des Magistrats der Stadt Wien die Magistratsabteilung 10, also Gesundheitspolizei und der Stadtphysikat, durch die Aufgaben des bisherigen Departements 8 im Sanitätswesen, also übernahmen die Aufgaben des bisherigen Departementswesens 8 des Sanitätswesens. Bis zum Ersten Weltkrieg bestanden ihre Tätigkeiten nach wie vor allem in der Organisation des Seuchenbekämpfungsdienstes und des Infektionswesens, aber vor allem auch in Hygienemaßnahmen. 1904 nahm die erste Desinfektionsanstalt in Wien ihren Betrieb auf, 1907 folgte eine zweite. Und 1908 wurde die Gründung einer neuen städtischen Untersuchungsstelle mit hygienischen Aufgaben an der Universität Wien eingerichtet, also das sogenannte Hygieneinstitut. Das wurde dann 1925 ins städtische Karolinen-Kinderspital verlegt und 1951 wurde ein eigenes Gebäude errichtet. Und diese hygienisch-bakteriologische Untersuchungsanstalt wurde zu einem ganz wichtigen Bestandteil des Gesundheitsamtes der Stadt Wien. 1910 lebten in der Hauptstadt der Monarchie bereits mehr als 2 Millionen Menschen. Um den katastrophalen hygienischen Bedingungen etwas Abhilfe zu schaffen, eröffnete man in Wien Volksbäder. Für die Arbeiterklasse war das nämlich die einzige Möglichkeit zur gründlichen Körperhygiene. Das erste Volksbad wurde bereits Ende Dezember 1887 in der Mondscheingasse, also im heutigen 7. Wiener Gemeindebezirk, errichtet und im ersten Jahr bereits von 78.000 Benutzern genutzt. Es bot Platz für 42 Männer und 24 Frauen und war europaweit das erste Massenreinigungsbad. Bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs entstanden in Wien weitere 18 solcher, wie man es im Volksmund kennt, Tröpfelbäder. Den Spitznamen erhält diese Duschanstalt von dem spärlichen Wasserfluss. Die Wasserreservoirs befanden sich nämlich meist im Dachgeschoss der Hausanlagen. Und wenn viele Menschen gleichzeitig duschten, dann tröpfelte eben das Wasser nur noch aus dem Brausekopf. In den Volksbädern gab es auch zwei Klassen. So in der ersten Badeklasse erhielt jeder Badegast eine eigene verschließbare Duschzelle, auch mit eigenen Umkleidemöglichkeiten. Außerdem gab es eine Mischbrause für warme und kalte Duschen. Und in der zweiten Badeklasse gab es eben diesen gemeinsamen Umkleideraum, einen gemeinsamen Brauseraum mit offenen Duschzellen für Warm- und Kaltduschen. Um den Anstand zu wahren, auch darauf wurde geachtet, musste natürlich jeder Gast eine Badeschürze tragen. Zudem war der Badebetrieb für Männer und Frauen getrennt und später trennte man auch die Kinder von den Erwachsenen. Manche Tröpfelbäder boten auch zugleich Wannenbäder an. Und bis zum Ersten Weltkrieg nutzten jährlich rund 3,5 Millionen Menschen diese Möglichkeit zur Körperreinigung. 1916 wurde dann eine städtische Beratungsstelle für Ernährung der Kranken während des Krieges innerhalb dieses gesamten Sanitätsapparats geschaffen und 1918 wurde der Stadtphysikat in ein städtisches Gesundheitsamt als selbstständige Abteilung des Magistrats unter der Leitung des Oberstadtphysikus umgestaltet. 1920 erhielt dieser Oberstadtphysikus die Leitung und die alleinige Verantwortung über den gesamten ärztlichen Dienst bezüglich eben Verhütung und Behandlung von Krankheiten und in Angelegenheiten der Sozialhygiene. Also darunter Tuberkulosefürsorge, den schulärztlichen Dienst. Die erste städtische Schulzahnklinik wurde zum Beispiel 1922 eröffnet. Eine gesundheitliche Beratungsstelle für künftige Ehepaare, die Jugendfürsorge, die Behandlung Alkoholiker oder Personen mit psychischen oder physischen Erkrankungen sowie Geschlechtskranker. Sexuell übertragbare Krankheiten waren nämlich genau nach dem Kriegsende des Ersten Weltkriegs auch ein großes Problem. Nämlich infolge des ungeordneten Rückzugs der Armee fielen einfach die rigorosen Gesundheitskontrollen der Soldaten weg und viele Heimkehrer steckten ihre Ehefrauen oder Partnerinnen dann zu Hause mit venerischen Erkrankungen an. Die Bekämpfung wurde damit in der Ersten Republik ein wichtiges Thema. Und in den größeren Städten Österreichs eröffnete man eigene Abendambulatorien, wohin sich Geschlechtskranke täglich wenden konnten und vor allem auch gratis behandelt wurden. In den 1920er Jahren konzentrierte man sich dann vor allem auf die Bekämpfung der Tuberkulose. Bereits 1898 wurde das erste Sanatorium für Tuberkulosepatienten in Allern südlich von Wien eröffnet. Ein Jahr später wurden dann von der niederösterreichischen Statthalterei prophylaktische Maßnahmen gegen die Verbreitung der Tuberkulose erlassen. Ein landesweiter Erlass des Ministeriums des Innern, in dem Maßnahmen zur Bekämpfung der Tuberkulose verankert waren und wo bereits auch eine beschränkte Anzeigepflicht angeordnet war, folgte 1902. Eine Verordnung des Statthalters im Erzherzogtum Österreich aus dem folgenden Jahr enthielt dann genaueres zur Anzeigepflicht, Desinfektionsmaßnahmen, Hygienevorschriften in Wohnungen, Massenquartieren und Schankbetrieben und vor allem ein Beschäftigungsverbot für Tuberkulosekranke im Lebensmittelhandel und in der Gastronomie. Darüber hinaus mahnten Ärzte zur persönlichen Hygiene, zum Aufstellen von Spuckschalen, zum einstündigen Auskochen der Wäsche, zur Isolierung von Kranken, zur Trennung von Säuglingen und Kindern von erkrankten Personen sowie zum Abkochen von Milch und Fleisch, insbesondere vor allem wiederum für Säuglinge und Kinder. Allerdings gab es dennoch bis zum Ersten Weltkrieg in Wien keine einzige Versorgungseinrichtung für erwachsene Tuberkulosepatienten. Und das rächte sich dann im Krieg bitter. 1916 gründete die Sanitätsbehörde unter der Ägide des damaligen Oberstadtphysikus eine städtische Zentralstelle für Tuberkulose. Anfang 1917 konstituierte sich die Zentralstelle als Bezirkszentrale Wien für Tuberkulosefürsorge. Und 1918 bestanden in Wien dann 7 private Tuberkulosefürsorgestellen. Trotzdem machten eben genau Not und Elend nach dem Zerfall der Habsburger Monarchie sowie die entsprechend schlechten wirtschaftlichen Verhältnisse, einerseits durch den Verlust der Kornkammern, aber auch durch die Gebiete mit Bodenschätzen sowie Rohstoffen und vor allem Hunger, Mangelernährung, arbeitslos, weitere Maßnahmen notwendig. Auch Wohnungsnot war ein ständiger Wegbegleiter. 1921 wurde die erwähnte Bezirkszentrale in die Landeszentrale zur Bekämpfung der Tuberkulose umbenannt und an das Gesundheitsamt angeschlossen. Bis 1923 gab es dann insgesamt 5 städtische Tuberkulosefürsorgestellen und in den darauffolgenden 5 Jahren 5 weitere. Das heißt Ende 1931 dann 12 kommunale, 7 private und 6 von den Krankenkassen betriebene Einrichtungen. wie das Sanatorium auf der Baumgartner Höhe oder die Erholungsanstalt auf dem Schloss Belvedere oder Heilstätten für Leichtlungenkranke im 17. oder 19. Bezirk in Wien und den Tuberkulose-Pavillon im Krankenhaus Leinz. Es gab dann auch Kinderheilstätten wie in Bad Hall oder in Sulzbach-Ischl oder im italienischen San Pellegrino oder in Lussingrande, also dem heutigen Velelochin. Und zum Beispiel in der Kinderabteilung auf der Baumgartner Höhe oder in Alland der Weidlingau wurden sogar Unterrichte erteilt. 1923 wurde dann eine Zentralaufnahmestelle für Tuberkulose und Kurbedürftige errichtet. Und dieses Netz von Heilungs-, Erholungs- und Wohlfahrtszentren kümmerte sich nicht nur um die Isolierung und Behandlung der Kranken, sondern setzte eben auch Präventivmaßnahmen. Denn man argumentierte, was nutzt es, wenn man die Patienten in den Heilanstalten kuriert und sie dann wieder in ihre kleinen, ungesunden Wohnungen zurückschickt. Also man hat auch hier wieder neben dem sozialen Wohnbau natürlich geschaut, dass Gefährdete besonders in ihrem Kampf gegen eine Ansteckung unterstützt werden, eben durch Informationskampagnen zur Körperhygiene, aber auch eben zu Maßnahmen wie entsprechende Reinigung und regelmäßige Lüftung der Wohnungen, aber auch im Umgang mit Vorkehrungen, wenn eben ein Familienmitglied erkrankt war. Im Dezember 1927 wurde schließlich eine eigene Sputumsuntersuchungsstelle beim städtischen Gesundheitsamt eröffnet, um die Spitäler, die eben bisher diese Untersuchungen durchgeführt haben, zu entlasten und diese wichtige Untersuchung eben, um die Tuberkulose möglichst rasch zu erkennen, einheitlich durchführen zu können. In den ersten Jahren des Bestehens wurden kontinuierlich etwas über 5000 Untersuchungen vorgenommen, wobei rund 18% der Befunde positiv waren. 1942 begann man dann auch mit den Röntgenreihenuntersuchungen, die auch bis heute noch als wichtige Präventivmaßnahme gelten. Durch die im Jahre 1934 getroffene neue Geschäftseinteilung wurde die Magistratsabteilung 12 als Magistratsabteilung 19 in die Gruppe 3, also das ist jetzt dann für Wohlfahrtsamt, soziale Fürsorge und Gesundheitswesen eingegliedert. Und 1937 wurde dann auch noch eine Fürsorgestelle für Körperbehinderte eingerichtet. Der Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich im März 1938 bedeutete für das Gesundheitsamt einschneidende Veränderungen. Von den 195 im Gesundheitsamt tätigen Ärzten waren 67 nach den Nürnberger Rassegesetzen jüdischer Abstammung. Sie wurden gekündigt oder zwangspensioniert. Insgesamt schieden dann 111 Ärzte aus, 129 neue neben- und hauptberufliche Ärzte kamen wieder dazu. Eine Abteilung für Erb- und Rassenpflege wurde eingerichtet. Nach dem Kriegsende musste das Gesundheitsamt neu aufgebaut werden. 4 Bezirksgesundheitsämter, 3 Tuberkulosefürsorgestellen, 3 Schulzahnkliniken, die fahrbare Schulzahnklinik, die Beratungsstelle für Geschlechtskranke, 7 Mutterberatungsstellen, die fahrbare Mutterberatung, die Absonderungsanstalt und die Desinfektionsanstalt waren zerstört. Das Gebäude des Gesundheitsamtes durch Bombentreffer schwer beschädigt und nicht mehr beziehbar. Trotzdem konnten die grassierenden Ruhr- und Typhuserkrankungen rasch unter Kontrolle gebracht werden. 1946 etablierte man dann die MA 15 und schuf damit auch eine Reihe neuer Einrichtungen. Darunter die BCG-Impfstelle gegen Tuberkulose, also benannt nach den Franzosen Albert Calmette und Camille Corinne, die die Tuberkulose-Impfstoff entwickelt haben, die Gesundenuntersuchungsstelle sowie die sportärztliche Untersuchungs- und Beratungsstelle, beide im Jahr 1950. Und in den folgenden 2 Jahrzehnten kamen dann eine Impfstelle für Ausreisende, die ohrenärztliche Untersuchungsstelle, die Alkoholikerberatungsstelle, eine Narkosestation sowie die Kieferorthopädie der Jugendzahnklinik, in Zusammenarbeit mit der Universitätskinderklinik, das Laboratorium für angeborene Stoffwechselstörung mit Hirnschadensfolgen, die Untersuchungsstelle für Tropenkrankheiten, die Raucherberatungsstelle gemeinsam mit dem Hygieneinstitut der Universität, das Zentrum für Entwicklungsdiagnostik und zerebrale Bewegungsstörungen gemeinsam mit der Universitätskinderklinik und die Beratungsstelle der Stadt Wien für Eheberatung und Familienplanung gemeinsam mit dem Sozialamt der Stadt Wien hinzu. 1959 wurden dann auch noch eine Schwangerenberatungsstellen in das Gesundheitsamt eingegliedert und seit 1974 befindet sich das Gesundheitsamt in der Geschäftsgruppe 4 Soziales und Gesundheit. Und damit danke ich sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen herzlichen Dank, Frau Dr. Angeta Pfeiffer, für diesen spannenden Vortrag, der uns der den Bogen der Pandemiegeschichte ja vom Mittelalter bis zum heutigen Tag gespannt hat. Und vielen Dank auch, dass Sie die Reformen hervorgehoben haben, die sich aus dieser Pandemiebekämpfung ergeben haben. Wir haben hier schon eine Frage, und zwar ja. Stimmt es, dass die Besetzung des Magister Sanitatis durch Losentscheidung unter den jüngsten Absolventen der medizinischen Fakultät erfolgte, und gibt es dazu Sachbeweise?
Also das war angetan, wie ich ja gesagt habe, nachdem sich keiner gefunden hat, sollte einfach immer das jüngste Mitglied der Fakultät einfach diesen Posten übernehmen. Aber die haben sich ganz entschieden dagegen gewehrt und man hat dann doch auf Freiwilligkeit gepocht. Und wie gesagt, der erste war eben Versalius. Und es haben sich dann auch immer wieder Nachfolger gefunden, natürlich auch mit einem gewissen Nachdruck und einer gewissen Nötigung. Also da gibt es auch im Universitätsarchiv Quellen dazu, weil es eben nicht leicht war, diesen Posten zu besetzen. Eben nichts verdienen, pestkranke Personen, also man hat eigentlich rechnen müssen, dass man diese Funktion nicht überlebt. Ja.
Vielen Dank. Ich hätte auch noch eine Frage, und zwar gab es eigentlich im 19. Jahrhundert schon internationale gemeinsame Bestrebungen, Seuchen zu bekämpfen? Hat man da zusammengearbeitet oder hat man sich ausgetauscht international?
Ja, das hat sich natürlich auch ein bisschen aus der Militärgrenze entwickelt, die Kollege Charroux schon angesprochen hat. Es gab also ab den 1850er Jahren regelmäßige internationale Treffen aller großen europäischen Staaten, aber auch gemeinsam mit Russland und dem Osmanischen Reich, wo man eben vor allem Hygienebestimmungen und Seuchenbekämpfungsmaßnahmen hinsichtlich des Schiffsverkehrs, des Handlungsverkehrs besprochen hat, immer wieder auch institutionelle und gesetzliche textliche Regelungen gefunden hat. Also 1874, die Konferenz war damals auch in Wien, wo auch Sigmund Ritter von Illanor einiges an Ideen eingebracht hat, und Ende des 19. Jahrhunderts hat man dann durchaus hier Maßnahmen in einer sehr engen Zusammenarbeit ratifiziert, um eben vor allem hinsichtlich des Reiseverkehrs und des Handlungsverkehrs da die Seuchen zumindest zu minimieren, dass sie eben eingeschleppt werden oder zu bekämpfen.
Ich danke Ihnen vielmals für diesen spannenden Vortrag. Danke sehr.